ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Noch am Vormittag schwebten dicke Schlösser über Berlins landeseigenen Kitas. Schließungen drohten. Die Gewerkschaften wollten streiken. Vor 2 Wochen hatte das Arbeitsgericht diese Kampfmaßnahme untersagt, auf Antrag des Landes Berlin. Aber dagegen legten die Gewerkschaften Berufung bei der höheren Instanz ein. Das Landesarbeitsgericht also musste darüber befinden. Und das bestätigte das Streikverbot. Eltern können aufatmen. RBB-Reporterin Ann-Christine Schenten war im Gericht.
Die rund 2 Dutzend Kita-Mitarbeiterinnen im Gerichtssaal waren sichtlich fassungslos, als das Urteil vorgelesen wurde. Der geplante unbefristete Streik bleibt untersagt.
Dass sie sich dafür entscheiden, dass unsere Arbeit nicht wert ist, dass unsere Gesundheit nicht wert ist, das tut eigentlich weh. Ja, sie sollen einfach mal in die Kitas kommen und gucken, wie wir arbeiten. Dann wissen sie, wovon wir reden.
Es ist wie ein Schlag ins Gesicht. Man kämpft monatelang. Und mit diesen vielen, vielen pädagogischen Fachkräften und für eine Sache, die allen zugutekommt. Und dann steht man hier vor Gericht und das Ganze wird mit einer Begründung abgeschmettert. Man ist ohnmächtig.
Die Begründung der Vorsitzenden Richterin Birgit Pechstein, die Forderungen von Verdi nach Regenerations- und Vorbereitungszeiten für die Kita-Beschäftigten würden die Friedenspflicht verletzen. Denn diese bestehe seit Dezember 2023, als ein neuer Tarifvertrag der Länder beschlossen wurde. Andrea Kühnemann, Landesleiterin Verdi Berlin-Brandenburg, hat mit diesem Urteil nicht gerechnet.
Es ist für meine Organisation eine Zeitenwende in der Rechtsprechung, wie wir zukünftig mit Tarifforderungen und Tarifauseinandersetzungen nicht nur in dieser Stadt, sondern generell umgehen. Wir werden die schriftliche Urteilsbegründung abwarten, um dann weitere rechtliche Schritte uns vorzubehalten.
Berlins Finanzsenator Stefan Evers zeigte sich erfreut über das Urteil. Es sei eine gute Nachricht für tausende Familien. Ein Dauerstreik auf dem Rücken der Kinder und Eltern sei gestoppt. Die Türen für konstruktive Gespräche über realistische Wege der Entlastung von Kita-Beschäftigten würden aber weiter offen stehen. Auch Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch zeigte sich zufrieden mit dem Urteil. Sie bekräftigte ebenfalls, dass man weiter offen für Dialog sei. In diesem konkreten Fall, mit den konkreten Forderungen zum konkreten Zeitpunkt, ist ein Streik nun nicht zulässig. Die Pressesprecherin des Landesarbeitsgerichts Christiane Seiler ordnete allerdings ein, dass Streiks im Kita-Bereich nun nicht grundsätzlich untersagt seien, so wie es das Land Berlin durchsetzen wollte. Aber im konkreten Fall eben schon. Und daher wird diese Einschränkung die Gewerkschaften und streikwilligen Kita-Beschäftigten kaum trösten. Zumal das Gericht heute bekannt gab, dass gegen die Entscheidung kein Rechtsmittel zulässig sei und sie rechtskräftig ist. Der Betrieb in den landeseigenen Kitas wird also ab Montag ganz normal weitergehen.
Für Eltern eine gute Nachricht, für die Kita-Beschäftigten nicht. Ann-Christine Schenten berichtete aus dem Landesarbeitsgesetz. Große Besuche werfen große Schatten. Der erneute Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Berlin bringt Staus auf Straßen sowie S- und Regionalbahnpläne durcheinander. So reagieren einige Berliner darauf.
Ja, nur alle 20 Minuten und trotzdem stockend, nicht so geil. Aber schon, also wenn man einen Anschlusszug braucht, auf jeden Fall. Ich meine, für mich ging es jetzt, ich bin rechtzeitig losgekommen, von dem her war es in Ordnung. Wenn man nachguckt.
Das ist doof. Und alles ist gesperrt.
Jetzt fahren wir Umwege.
War ja kurzfristig nur angekündigt. Also von daher, wir machen jetzt alles mit Umwegen.
Reichstag wollten wir. Und jetzt waren wir schon fast da.
Ich bin mit dem Flixtrain gefahren und bin pünktlich abgefahren und pünktlich angekommen.
Also wir kommen gerade von ungefähr den nordischen Botschaften her und wir mussten einmal im Bogen hierher kommen. Länger als sonst, ja. Also wir arbeiten auch im Bundestag, deswegen wissen wir, was da auf uns zukommt, ja. So vorher. Gehört dazu.
Okay. Haben wir nicht gewusst. Das hätte uns jemand sagen müssen, dass wir nicht S-Bahn fahren können. Ja, oder wir hätten uns informieren müssen.
Informieren müssen, ja. Inforadio hören könnte da helfen, wenn ich das mal so sagen darf.
Aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte.
Ich bin Silja Sodke. Beim derzeitigen Festival of Lights können Besucher einen Blick in die Zukunft werfen. In die Zukunft der St. Hedwigs-Kathedrale am Bebelplatz in Berlins Mitte. Seit knapp 6 Jahren ist das Herzstück des Erzbistums Berlins für die Öffentlichkeit geschlossen, wird im Inneren saniert und umgebaut. Beim Festival of Lights wird jetzt jeden Abend der zukünftige Innenraum von St. Hedwig auf die Front des Gebäudes projiziert. detailgetreu mit bunten Lichtern. Die Arbeiten innen sind noch im vollen Gange. Für den Laien schwer vorstellbar, dass die Kathedrale mit dem großen hellgrünen Kuppeldach Ende November wieder eröffnet wird. Die Idee mit der Lichtinstallation hatte Stefan Förner, Sprecher des Erzbistums.
Wir werden in jedem Fall am 24. November die Kathedrale wieder eröffnen und ab dem 25. auch allen zeigen, wie weit wir dann gekommen sind. Wir gehen fest davon aus, dass sie benutzbar ist, dass wir Gottesdienst feiern können, dass wir feiern können, dass wir einladen können. Ob wir wirklich alles dann schon, so wie es am Ende sein soll, fertig haben, werden wir sehen.
Die Arbeiten begleitet hat eine jahrelange Auseinandersetzung über ein prägendes Element der St. Hedwigskathedrale, die zentrale Bodenöffnung mit einer Treppe zur Unterkirche. Diese Öffnung gibt es nicht mehr. Ein neuer weißer Altar in Form einer Halbkugel, der auch Steinchen der Berliner Mauer enthält, ist nun ins Zentrum des kreisrunden Kirchenraums gerückt. Die künstlerische Gestaltung dieses und vieler weiterer Elemente hat der Wiener Künstler Leo Zockmeier übernommen. Gerade schaut er sich seine Fenster an, deren Scheiben in zart grün oder einem hellen Blau eingefärbt sind.
Die Fenster haben tatsächlich Farbe. Bunt sind sie nicht, aber sie haben ein farbiges Spiel, aber das der Wirklichkeit des städtischen Umfelds.
Und eine Besonderheit, die Fenster haben kleine Blasen, das sind Sterne. Auf den Fenstern ist der Berliner Sternenhimmel zur Zeit der Geburt Jesu Christi nachgebildet. Und auch wenn nicht mehr zentral aus dem Altarraum zu erreichen, die Unterkirche spielt natürlich weiter eine wichtige Rolle. Hier steht das neue Taufbecken in einer Kreuzform zum Untertauchen, wenn man will. Gerade wird die Decke des Raumes gestaltet. Leo Zockmeier schaut sich regelmäßig die Fortschritte der Arbeiten an.
Im Moment haben wir noch Baustelle, aber das ist immer so. Am Schluss staunen sich die Dinge. Und am Tag der Eröffnung erstrahlt alles fertig, sauber, perfekt. Wollen wir es hoffen.
Und auch die Orgel wurde einmal komplett ab und jetzt wieder aufgebaut. Alle 4.834 Pfeifen müssen wieder gestimmt werden. Das kann nicht früh genug passieren, findet Erzbistumssprecher Stefan Förner.
Es ist gefährlich zu denken, man hätte noch Zeit. Man muss jetzt schon wirklich zusehen, dass eins nach dem anderen auch abgearbeitet wird.
Bis Sonntag können Interessierte noch von außen einen Blick auf das Innere des katholischen Gotteshauses werfen beim Festival of Lights. Und dann direkt nach der offiziellen Eröffnung gibt es ab dem 25. November Führungen durch die alte, neue St. Hedwigskathedrale in Mitte.
Mehr davon gibt's auch im Fernsehen. Der Tag. Montags bis freitags ab 18 Uhr. Im RBB und in der ARD-Mediathek.
In Polen sprechen viele von Abtreibungstourismus. In Brandenburg heißt es, wir helfen polnischen Frauen in Not. Denn nach wie vor steht in unserem Nachbarland jeder unter Strafe, der bei einer Abtreibung hilft. Das hat sich auch unter der liberalen Regierung von Donald Tusk nicht geändert. Selbst Ärzte, die in Brandenburg praktizieren, werden verfolgt, berichtet RBB-Reporter Michael Lietz.
Maria Kubisa ist Polin. Sie leitet im Krankenhaus Prenzlau die Gynäkologie. Viele ihrer Patientinnen kommen aus dem nahen Stettin. In Prenzlau bekommen sie die Hilfe, die ihnen im eigenen Land versagt wird. Etwa Marcelina, sie sei beim Arzt in Stettin nicht einmal untersucht worden. Man habe ihr stattdessen zur erneuten Schwangerschaft gratuliert, obwohl sie selbst in Lebensgefahr gewesen sei.
Generell wusste ich in diesem Moment nicht, was ich denken sollte. Ich war unsicher nach dem Arztbesuch. Ich überlegte sogar, dieses Kind zur Welt zu bringen, aber ich hatte Angst. Ich hatte das Gefühl, dass etwas nicht stimmte und das jetzt böse enden könnte.
Gynäkologin Maria Kubisa rettete ihr das Leben.
Die Patientin würde sterben. Sie würde verbluten. Das war eine akute Blutung in den Abdomen, das war über 1 Liter Blut im Bauch schon.
Die Polinnen sind in Prenzlau Privatpatienten. Der ärztlich begleitete Abbruch kostet etwa 500 Euro. In Deutschland nach einer Beratung legal, auch für Ausländer, im Nachbarland unter Strafe gestellt. Jeder, der bei einem Abbruch hilft, kann verfolgt werden. Auch wer etwa Abtreibungspillen in Polen verteilt. Genau deshalb wird Maria Kubisa von der Staatsanwaltschaft Stettin verfolgt. Sie habe mit Gewinnabsicht in Polen Frauen zur Abtreibung verholfen.
Das ist eine Lüge. Das ist eine Situation oder mehrere Situationen, wo die Frauen in Polen einfach wie im Ghetto verschlossen waren. Das war die Pandemiezeit. Es war alles zu. Krankenhäuser, Praxen, alles Mögliche. Und die Frauen bekamen wirklich keine Hilfe und sie schwebten in Lebensgefahr.
Von der Staatsanwaltschaft Stettin wird auch Janusz Rudzinski verfolgt. Der Arzt im Ruhestand, er hat die polnische und deutsche Staatsbürgerschaft, berät von Schwedt aus telefonisch polnische Patientinnen. Strafbar nach polnischem Recht. Mittelalterlich sei es, sagt der 85-Jährige.
Nirgendwo in Europa sind solche Gesetze, nur in Polen. Die Polen halten sich für sehr fortschrittlich, modern und so weiter, aber das ist nicht wahr.
Polens stärkste Kraft, die Bürgerplattform um Regierungschef Donald Tusk, hatte im letzten Jahr im Wahlkampf eine Liberalisierung des Rechtes auf Schwangerschaftsabbruch versprochen. Die Umsetzung scheitert bislang am Koalitionspartner der Bauernpartei, sagt Maria Kubisa.
Ja, solange in Polen die Kirche regiert, da kann sich nichts Gutes tun. Durch den Einfluss der Kirche auf die Bauernpartei haben die schlecht gewotet und es fielen, glaube ich, so 3 Stimmen, um dieses Recht durchzuführen.
Vor einer möglichen Gesetzesänderung, sagt die Gynäkologin weiter, werde nun noch mal verstärkt von konservativen Staatsanwälten ermittelt. Nächsten Donnerstag wird gegen Maria Kubisa ein Gerichtsverfahren am Amtsgericht Stettin eröffnet. Ihr drohen bis zu 3 Jahre Haft.
Eine Recherche von Michael Lietz. Der Himmel über Berlin und über Brandenburg pink, rot und grün. So sah es örtlich in der letzten Nacht aus. Spektakuläre Polarlichter waren zu sehen. Hinzu kommt jetzt noch der Komet mit dem nicht minder spektakulären Namen Tsu-Chin-Chan-Atlas. RBB24-Reporterin Helena Dähler erzählt, wie man seinem Glück etwas auf die Sprünge helfen kann, um diese Phänomene auch heute am Himmel zu sehen.
Das war etwas, das habe ich seit den 90er Jahren hier in Berlin nicht mehr gesehen.
Monika Stesche von der Stiftung Planetarium Berlin schaut sich auf dem Handy die Polarlichter von gestern Abend an.
Da sieht man so einen ganz sanften rosa Schleier, aber man sieht hier unten auch schon grün unten drunter. Das ist das Typische. Das grüne Licht ist weiter unten, das rote ist weiter oben. Und es muss schon ein starker Polarlichtausbruch sein, damit man eben auch das Grüne sehen kann. Normalerweise steht da die Erde im Weg.
Die Fotos hat sie mit der Handykamera mitten in der Stadt aufgenommen. Die Polarlichter waren so stark, dass selbst die urbane Lichtverschmutzung dem Spektakel nichts anhaben konnte. Die Ursache für die Polarlichter: Letzten Mittwoch gab es auf der Sonne einen großen Strahlungsausbruch, der elektrisch geladene Teilchen in Richtung Erde geschleudert hat. 1,5 Tage haben diese Teilchen gebraucht, um die 150 Millionen Kilometer bis zur Erde zurückzulegen und um hier als Polarlichter zu erscheinen. Wer es gestern verpasst hat, hat heute, wenn es dunkel wird, nochmal eine Chance. Hilfreich sind 2 Apps, sagt Stesche: Aurora Polarlichter und Space Weather Live. Sie können Polarlichter vorhersagen und Sichtungen werden dort eingetragen.
Wenn man das entsprechend einstellt, warnt die einen auch immer: Hallo, da ist gerade ein Sturm im Gange, ein magnetischer Sturm. Hallo, da kommt gerade ein Massenausbruch und so weiter. Und was sie momentan vorhersagen, so Polarlichtaktivität, ist dieser Index im Roten. Rot heißt bei Polarlicht immer hervorragend, wenn man diesen sogenannten KP-Index sieht.
Die Fotos der Polarlichter sind übrigens spektakulärer als das, was man mit bloßem Auge sieht, denn die Handykamera ist lichtempfindlicher.
Man sollte auch daran denken, wenn man mit der Handykamera rangeht, das hilft einem schon mal, um so ein bisschen überhaupt zu gucken, wo ist das Polarlicht eigentlich?
Aber noch ein anderes Phänomen lässt sich heute Abend und die nächsten Tage am Himmel beobachten: der Komet Tsu-Chin-Chan-Atlas. Dafür braucht es weder Glück noch eine App. Der Komet ist zu sehen während des Sonnenuntergangs bis kurz bevor es ganz dunkel wird. Und?
Man braucht Horizontsicht. Möglichst ungestörte Horizontsicht. Eigentlich ist das Beste draußen Brandenburg auf dem Feld oder irgendwo, was ich, eine Brücke, die genau Richtung Westen geht.
So könnte der Himmel heute Abend zu einem richtigen Spektakel werden. Nochmals eine, wenn auch etwas geringere Chance auf Polarlichter plus ein Komet zum Sonnenuntergang. Das Wetter spielt wohl mit. Monika Stesche versucht auf jeden Fall heute Abend nochmal ihr Glück.
Es
ist einfach faszinierend. Es ist einfach wunderschön und faszinierend. Das ist völlig egal, bei mir zumindest, ob ich weiß, wie sowas entsteht. Es ist immer noch einfach wunderschön. Gerade weil man es so selten sieht.
Monika Stesche von der Stiftung Planetarium Berlin. Wenn es Nacht wird in Berlin und Brandenburg. Aber das war erstmal der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Sie fanden's gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.